Die Welt und wir
ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
Ja, und aus diesem, falls ihr schon öfter zugehört habt, immer wieder vorangestellten Grund, ja, widmen wir uns heute einem ganz bestimmten Thema, einem wunderschönen Thema, nämlich dem Konsum, liebe Leute. Und
zu diesem Thema haben wir einen wunderbaren Gast eingeladen und bekommen. Und zwar moderierst du, glaube ich, Lukas am besten selber an, weil ihr kennt euch ja tatsächlich besser, ja,
Jana,
als Lukas
also,
und ich uns kennen.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, na, ihr kennt euch jetzt auch schon ziemlich lange. Ihr habt bestimmt jetzt im Vorgespräch eine halbe Stunde habt ihr mindestens miteinander verbracht. Also da kann man schon sagen, da seid ihr euch ziemlich nah.
Lasst euch sagen, er ist wunderbar.
Wir können sagen, es ist uns Ehre und Freude zugleich, weil ich glaube, es ist dein Erster, ne, Lukas?
Mein Erster.
Dein Erster. Wir haben sozusagen ein erstes Mal. Das ist wunderschön. Das ist wirklich wunderschön. Ja. Wir freuen uns mega, dass du da bist, weil vor allen Dingen, weil es ja tatsächlich so ist, dass wir sind ja immer auf der Suche nach Themen immer wieder, jetzt auch vor allen Dingen, wo wir jetzt in Folge, sind wir Folge 42 oder?
41,
wo wir in Folge 41 sind. Und dann habe ich habe ich dich viel verfolgt in Social Media. Und fand es immer interessant, weil mir so die Leute, also ich merke, ich entwickle zunehmend immer größere Abneigungen gegen Social Media, weil das einerseits notwendig ist.
Verständlich.
Notwendig ist in unserem Beruf irgendwie, kann man dann darüber gut Werbung machen und so. Und wir sind ja merkwürdigerweise auch unser eigenes Produkt und müssen uns dann immer anpreisen und so. Dafür ist es ganz gut, ja. Mhm. Und irgendwie nervt es aber auch. Hat Suchtpotenzial und alles Mögliche und irgendwie so. Und ist halt eine Pseudo-Verbindung, wo man eigentlich gerne echte Verbindung hätte. Deswegen finde ich es immer toll, wenn ich Leute treffe, die, weil das Medium an sich ist gar nicht schlecht, sondern es ist eigentlich immer nur der Inhalt, der es schlecht macht. Und deswegen freue ich mich immer über Leute, die guten Inhalt reinbringen. Und den finde ich bei dir eigentlich nur, eigentlich benutzt du das fast ein bisschen aktivistisch, würde ich sagen.
Ja. Fast schon extrem. Ich habe tatsächlich viel Gegenwind bekommen. Erinnere ich mich gerade, wo du so redest, am Anfang mal so, ja, Lukas, das kannst du nicht machen, du bist Schauspieler. Kannst jetzt hier nicht immer Umweltsachen oder irgendwelche Dings, du bist Schauspieler, du musst Schauspielsachen hochladen. Und jetzt erzählst du das so und mir wird das nochmal so klar, wie viel Gegenwind da am Anfang kam.
Ja,
und ich habe es irgendwie trotzdem, mache ich das irgendwie weiter. Ich weiß nicht, weil ich das Gefühl habe, das bringt was. Das ist irgendwie sinnvoll und da ist so viel Mist auch online. Mhm. Da kann man doch ab und zu mal etwas Sinnvolles, meiner Meinung nach was Sinnvolles posten.
Jana, und wenn man nach Viktor Frankl geht, dann ist ja auch Sinn das Einzige, was uns als Menschen tatsächlich ausmacht. Und ich bin ja Fan von, kennst du Frankl?
Nein, leider nicht.
Nee, super.
Aber war sehr schlau.
Einer der besten oder einer der für mich wichtigsten österreichischen Psychotherapeuten, er hat die Logotherapie gegründet, falls du da mal irgendwie dich tummeln willst. Ganz spannend, weil er gesagt hat, dass das tatsächlich das Einzige ist, was uns als Menschen ausmacht, und hat das an sich selbst erprobt, sogar in seiner Zeit in einem Konzentrationslager, die er länger verbracht hat. Ich weiß gar nicht, wo ist er gewesen?
Ich glaube in Dachau, aber was man jetzt sagt, also wer jetzt noch nicht genau weiß, Lukas und Steffen unterhalten sich hier, Steffen Roth kennt man jetzt, weil man den Post-Podcast kennt, aber wir sprechen heute mit Lukas Reiber, Schauspieler, deswegen nochmal für die Orientierung, die jetzt nämlich nicht quasi den Weg zum Podcast gefunden haben, über Social Media, sondern einfach bei Spotify vielleicht auch reingehört haben oder halt eben zum Thema Konsum gesucht haben und diesen Podcast gefunden haben. Herzlich willkommen, dass ihr dabei seid. Und wenn ihr euch fragt, worum es hier heute geht, wir stellen euch jetzt den Lukas nochmal kurz vor. Ihr beiden vielleicht. Steffen, du magst ihn nochmal vorstellen?
Na, wir haben uns kennengelernt, wenn ich das richtig sehe, bei Dr. Diary, ne?
Ja, ja. Einer meiner ersten Projekte war
es. Ja, ja. Und wo du ja das junge Alter Ego von der Figur von Florian David Fitz gespielt hast. Und dann sind wir uns eigentlich mehr so, wir sind uns dann nicht mehr beruflich über den Weg gelaufen, sondern
doch.
Ja?
Später nochmal.
Hey, sag mal, wo?
Für Disney.
Billy der Geist. Geist. Ja, krass, stimmt. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich dachte, wir wären dann mehr so als Event-Fuzis uns über den Weg gelaufen.
Und dann bei einem Event war es aber angenehm, weil es dann irgendwie so ganz außerhalb vom Set und so.
Ja.
War nochmal spannend.
Ja. Genau. Und
jetzt sind wir nur noch Audio.
Jetzt sind wir rein.
Zoom. Das sehen die anderen ja nicht. Ja. Das seht ihr ja da
genau.
draußen.
Nicht. Natürlich ist pandemiekonform, bist du uns per Zoom zugeschaltet. Das hört man vielleicht auch ein bisschen. Und wir sind aber sehr, sehr froh, dass du da bist. Lukas kennt dir nochmal zur Vorstellung, kennt dir aus tausend Sachen. Unter anderem so einer der prominentesten Kinofilme ist wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, Fuck You Goethe 2. Ne? Du hattest jetzt auch gerade noch irgendein anderes großes Projekt. Auch ein Netflix-Film hier, wo du den Bruder gespielt hast von...
Über Weihnachten.
Genau, diesen Weihnachtsfilm, ja, der auch echt fett lief auf Netflix. Genau, so Zeugs und tausend Sachen hast du gemacht. Aber wir wollen ja gar nicht so viel über Schauspielzeugs reden, sondern eher über das, was uns beide begeistert, nämlich über Konsum.
Konsum.
Ja.
Und Überkonsum.
Ja,
und Überkonsum.
Um es schön auf die Spitze zu bringen.
Genau. Und jetzt habe ich in der Vorbereitung so eine Seite gefunden, www.umweltschutz.de. Und die wollte ich mal so nur... Falls sich der eine oder andere fragt, ja, immer diese Themen und muss das sein und was ist denn so los, ist doch vielleicht auch nicht so schlimm und wir sind auf einem guten Weg. Diese Seite ist ganz interessant, weil sie sehr anschaulich zeigt, was gerade so los ist. Ihr könnt vielleicht, wenn ihr Lust habt, eingeben www.umweltschutz.de, entweder jetzt oder nachdem ihr, wir können es euch auch beschreiben, da ist dann zu sehen zum Beispiel, wie viel Menschen es in diesem Moment gibt und wie viele geboren werden gerade. Der Ticker tickert wahnsinnig schnell nach oben. Wir sind jetzt bei
709.445.000, 16, 17, 18.
Also ihr seht richtig, wie die Kinder geboren werden. Ihr seht aber auch, wie viele Telefone produziert werden. Die Zahl geht wesentlich schneller nach oben als die Kinder. Brutal ist die Zahl, die nach oben flitzt, wie viele Hühner in diesen Sekunden gerade geschlachtet werden. Das kann ich euch gar nicht vorstellen. Wir sind jetzt gerade...
Das geht einfach im Tausender-Takt. Also zack, 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 laufen da die Tausender.
Ja.
Bei geschlachteten Hühnern.
Genau.
Und das ist total eindrucksvoll. Also man kann das irgendwie dann kurz spüren in diesem Moment. Mich hat das voll berührt, als ich die Seite jetzt das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, weil das wirklich, man hat das dann mal vor Augen und sieht so, Wahnsinn, was wir konsumieren. Hier.
Verlust des Regenwaldes finde ich auch krass.
Genau. So, also da sind auch die Tausende, alle 5 Sekunden sind wieder 1000 Quadratmeter weg.
Ja.
Also das ist so echt heftig.
Ich finde,
Kohlkappenschmelze. Ja,
die Naturkatastrophe, ne, also dieses Jahr. sind es 3.365 gewesen auf 365 Tage. Ja, also wenn wir sagen, also auch da nochmal so, es gibt, also damit sind dann gemeint Stürme oder Unwetter, ne? Also zu sehen, auch das Wetter verändert sich nachhaltig, neben natürlich diesen großen Bilanzen, also auch die Polkappenschmelze finde ich auch einfach unfassbar. Also ich glaube halt, wie du sagst, ne, in dem Moment, wenn wir da drauf schauen und sehen, das sind Zahlen, die laufen in dieser Zeit, nur in dem Moment, wo wir uns diesen Augenblick gönnen, mal da drauf zu gucken, in eine Richtung, ist eine Tendenz. Ne? Und guckt euch das einfach mal an. Ihr kriegt ein Gefühl dafür, auf wie vielen Ebenen eigentlich was wie los ist. Also es ist halt vor allem nicht nur ein Thema, sondern hier grenzen mehrere Themen so für mein Gefühl aneinander, ne? Was einem da einfach nochmal so verdeutlicht wird.
Also umweltschutz.de.
Genau.
Um es nochmal zu sagen.
Schaut es
jetzt zum Beispiel seit Start dieses Podcasts, dieser Folge, sind jetzt irgendwie bei mir 36.000 Telefone produziert, seitdem wir reden. 1.700 Autos. Also es ist absurd. Ja. Das ist wirklich krass.
Also das heißt, auch Konsum ist da sehr, sehr offenbar. Und natürlich sind da noch nicht die Verbindungen aufgezeigt, aber da kommt man auch relativ gut selbst drauf, ne? Wenn man sich das anguckt, wie alleine wie Weltbevölkerung, auch das finde ich so krass, ja. Keine Ahnung, wie viele Menschen jetzt geboren wurden schon. Ich würde sagen, so 3 vielleicht in einer Sekunde. Das ist schon krass. Und es geht einfach immer weiter wahrscheinlich so. Ja, genau. Also wir wollten, wenn wir jetzt mal über die schönen Bullet Points, also wo wir euch so lang führen wollen, sprechen, wollten wir halt am Anfang eine kleine Bestandsaufnahme machen. Wie gesagt, ihr könnt euch mal auf umweltschutz.de, wenn ihr euch traut, tummeln. aber es ist eher, ich finde es ja eher spannend und erschreckend, aber auch sehr spannend. Also geht da ruhig rauf. Und dann würde ich gerne von dir da überleitend mal, weil es war tatsächlich so, dass ich einen Post von dir gesehen habe, da hast du vom World Overshoot Day erzählt und da würde ich gerne mal nochmal von dir hören, was das denn genau ist, wieso das relevant ist und wo wir da stehen, weil das ist auch für eine Bestandsaufnahme eine gute Idee, die man da kriegen kann, wenn man über die Zahlen spricht, wie viel wir eigentlich mit dem, was wir konsumieren, drüber liegen, über dem, was wir eigentlich haben als Welt, ja.
Was eigentlich möglich ist.
Ja, ja. Ja. Und dann nun ist es aber auch so, dass die meisten Menschen wissen ja ungefähr so ein bisschen, dass wir nicht in der allerbesten Lage sind. Das heißt, wir wollen uns gar nicht so viel mit diesem großen Frust aufhalten, aber trotzdem auch eine zarte Mahnung, sorry, aussprechen. Ja. Und dann wollen wir mal streifen, was Konsum mit Bildung und Erziehung zu tun hat. Ja, und wieso das da vielleicht relevant wäre, um eine Veränderung zu erwirken, da eine Veränderung hinzukriegen, wo wir als Gesellschaft grundsätzlich stehen und was für psychologischen Mechanismen eigentlich so hinter dem Wunsch nach diesem dauerhaften Mehr stehen. Irgendwie sind wir als Gesellschaft ja immer angehalten, zum einen besser zu werden, was ja gar nicht so schlecht ist, aber auch immer noch mehr zu haben und mehr zu machen und mehr zu sein und so. Ja. Da finde ich es dann auch interessant, weil da hab ich mit Lukas, mit dir auch drüber gesprochen in unserem ersten Gespräch über, wollen wir vielleicht nochmal so ein schönes Buch Wir haben und Sein streifen. Und am Ende hoffentlich landen wir dann bei Lösungsideen und Inspirationsvorschlägen in Form von Büchern und Filmen. Und jetzt legen wir los. Darum wird es gehen, so Pi mal Daumen.
Fangen wir an mit dem Country Overshoot Day.
Ja, unbedingt.
Das ist der Tag für ein jeweiliges Land, an dem alle erneuerbaren Ressourcen aufgebraucht sind für das ganze Jahr. Optimal wäre es natürlich der 31. Dezember. Wenn die ganze Welt so leben würde wie das Land übrigens. So. Wenn also alles okay wäre, wäre das der 31. Dezember, dann wäre Deutschland so super Durchschnitt. Und wenn wir alle so leben würden wie hier, wäre alles gut. Leider war der jetzt 2021 am 5. Mai. So, das bedeutet im Umkehrschluss, wenn alle so leben würden wie wir, alle so konsumieren würden wie wir, bräuchten wir also fast drei Erdkugeln, damit wir all diese Ressourcen überhaupt haben. Und ja, das sagt dieser Overshoot Day. Und was man natürlich versucht, ist, dieses Datum möglichst weit nach hinten zu schieben. Also möglichst weit Richtung 31. Dezember, um diese Ressourcen auf ein Jahr zu verteilen. Wir sind jetzt im Mai schon komplett am Ende. Und wenn die ganze Welt so leben würde, wie wir das machen, dann würde wirklich einfach, dann würde das Licht ausgehen. Es würde nicht funktionieren. Mhm. Also die Erde würde komplett kaputt gehen. Wir würden draufgehen, wenn alle so leben würden wie wir. Es geht nicht. Wir haben gar nicht so viel von dem Zeug, was wir konsumieren. Wir haben einfach nicht so viel. Es gibt gar nicht so viel. Das ist völlig absurd. Und 5. Mai, es gibt andere Länder, da ist es halt wirklich erst im Dezember. Ich glaube, Indonesien ist irgendwo im Dezember, glaube ich, haben die das. Oder November. Aber es gibt auch andere Länder, die, bei denen es ist schon im Februar, im März, also extrem schlimm. Dagegen ist Deutschland am 5. Mai gar nicht so schlimm. Aber ja, versuchen, dieses Datum nach hinten zu schieben. Das ist das Ziel. Move the date ist der Hashtag dafür, habe ich gehört.
Okay.
Ja, also
das ist
erschreckend.
Also es ist erschreckend, finde ich, gerade wenn man ja so ein Gefühl hat, die Bilanz, die wir jetzt so kennen und das vermeintliche Bewusstsein, was wir ja eben leben, ne? Und dann denkt man schnell an, naja, bin ich denn nicht schon engagiert, wenn ich, zum Beispiel höre ich oft, wenn man über Klima oder Umwelt nachdenkt, ich trenne ja schon Müll. Ich esse ja sogar weniger Fleisch. Ich kaufe eigentlich gar nicht so oft bei H&M. Oder bei Primark. Eigentlich nur einmal im Monat. Ne? Also wenn wir jetzt eben hingucken, wenn wir die Bilanz ziehen weltweit, finde ich das gerade auch nochmal echt augenöffnend, dass wir also unseren Konsum, den wir halt eben voraussetzen, also den wir für uns wollen und wünschen, wird halt geschultert von einem Teil der Welt, ne, der das für uns halt eben trägt. Ne? Das heißt halt eben, hier auch sich klar zu machen, es ist nicht nur eine Bilanz eines, also kein Land erwirtschaftet für sich ausschließlich autark, sondern wir sind halt eben hier in dem Konsum angewiesen auf Menschen, die, und halt eben auch natürliche Ressourcen wie Land, Landschaft, ne, und halt eben auch Länder, in die wir unsere Industrie vertagen. Also ne, wenn ich jetzt mich erinnere, beispielsweise, ich habe ja diese Zeit, das hatte ich dir, Lukas, erzählt, Steffen, weil es ist sowieso, ne, die Zeit in China hat mich total geprägt, weil ich halt gesehen habe, wie viel Industrie von großen, also Automobilzulieferer dort sind. Ne? Was das bedeutet eigentlich und wo wir halt eben wirklich produzieren und was das halt eben für Arbeitsbedingungen sind, konnte ich ja von Weitem nur erahnen, halt sich auch klar zu machen, dass das sehen wir halt eben oft nicht. Ne?
Wir sehen nur das fertige Handy im Laden, nehmen es mit nach Hause, dann fällt es runter und dann holen wir am nächsten Tag das zweite. Mhm. Und all das dahinter, das ist die unfassbaren Aufwendungen, unfassbarer Wasserverbrauch, tausende Liter für ein Handy, die sehen wir nicht.
Aber
und das spürt man dann offensichtlich total, wenn man dort mal ist und so. Also ich war noch nie in China, aber
Bei Wasser fällt mir noch ein, ich jetzt auch bei der Recherche erst und dachte, das kann nicht sein, aber es ist offensichtlich die Zahl. Wusstest du, wie viel Wasserverbrauch die Textilindustrie alleine für den Vorgang des Färbens ausgibt?
Ich nehme an 15.000 Liter oder so.
Also es sind im Jahr,
jetzt,
also aufs Jahr jetzt. Ja.
Ach so, Gott.
Das kann man wahrscheinlich
gar
nicht. Aber
das kann man, weiß ich gar nicht.
Also es sind
unfassbare Zahlen.
Also wie gesagt, es geht nur um den Vorgang des Färbens. Das heißt, es gibt noch ganz andere Vorgänge, wo es noch mehr, ne? Also natürlich müsste man eigentlich dann noch mit einbeziehen, wie die Wolle angebaut wird. Und da wird ja auch dann Wasser, also eigentlich fängt es da an. Aber jetzt nur dieses, und das finde ich so krass, dass es halt nur das ist, 6 bis 9 Billionen Liter Wasser. Billionen.
Das kann man, ich kann das gar nicht
fühlen, ne?
Nee, das kann man sich echt extrem, extrem schwer vorstellen. Und,
also ich habe einen Vergleich, Produktion eines Baumwoll-T-Shirts in Indonesien sind 4.100 Liter.
Mhm.
Ne, das heißt, also ich habe 4.100 Liter Wasser, das ist brutal. Also weil ein Gefühl für seine eigene Wasserrechnung im Jahr hat man, habe ich viel verbraucht, habe ich nicht. Also für ein T-Shirt, Fast Fashion, sind halt 4.000 Liter. Ja. Und das wird halt in Ländern produziert, wo wir Wasserknappheit haben. Ne? Also ich finde es sich auch klar zu machen, was sind die natürlichen Ressourcen? Also wo wird vorwiegend halt produziert?
Und da ist noch gar nicht mit eingerechnet, dass natürlich die Art und Weise, wie gefärbt werden, gerade bei Fast Fashion. Also es gab tatsächlich in Bangladesch eine Zeit, die Hunde gehen ganz viel in den Flüssen in und um Bangladesch schwimmen. Und es gab eine Zeit, wo ganz viele Hunde, blaue Hunde durch die Stadt gelaufen sind. Weil die das halt einfach in die Flüsse hauen, des Zeugs. Und auch ganz viele Leute elendiglich verändert sind einfach an den Folgen dieser Chemikalien. Also schon eine derbe Nummer. Und also wir sind ja dann jetzt gerade noch bei der Bestandsaufnahme. Was halt so merkwürdig ist, ist einfach, dass jeder Mensch diese Analogie kennt, an dem Ast sägen, auf dem man sitzt. Und dass wir das aber tagtäglich tun und wir wissen es auch. Mhm. Und wir machen es aber trotzdem, weil wir irgendwie diese Übertragung nicht so richtig hinbekommen. Und ich finde, wenn man jetzt aber sieht, was eigentlich möglich wäre, ne, jetzt zum Beispiel pandemiemäßig, was die Leute plötzlich, was auch politisch möglich ist, ne, was abgefackelt wird und was für Maßnahmen auch in einer großen Geschwindigkeit plötzlich veranlasst werden. Und dann sieht man aber, dass bei diesen Themen, wo es ja wirklich, also ich meine, gerade was du mit dem Overshoot Day sagst, ist ja unfassbar. Also da müsste man eigentlich sofort, müsste die ganze Welt sagen, so okay, shit, stopp, wir müssen jetzt irgendwie mal alle zusammenkommen, lass uns mal wirklich jetzt einfach stopp, auch die Kriege können wir ganz kurz, einfach wir setzen uns mal zusammen und überlegen mal, wie wir es hinkriegen, weil sonst wird es ja, das kann ja nur in den totalen Ruin führen.
Mhm. Also es fühlt sich an wie so ein, manchmal denke ich, das ist wie so ein Rausch, in dem alle stecken, wie wenn man sagt, ja, du bist doch nur am Arbeiten. Ne? So, die ganze Welt ist nur in so einem Rausch, im Machen, so wie immer schon. Mhm. Jetzt noch ein bisschen effizienter, aber einfach weitermachen. Mhm. Und dieses, ich steige mal kurz aus und guck mal, wie ist es wirklich? Also selbst wenn die Information kommt, ey Leute, so können wir nicht weitermachen, dann nickt man das so, fährt so dran vorbei und sagt so, ja, stimmt, kann man nicht weitermachen. Ja, aber man macht halt trotzdem weiter, weil einfach die Veränderung ist einfach viel anstrengender, weil du neue Gedanken haben musst, du musst vielleicht was verändern, du musst neue Sachen machen, du musst andere Sachen weglassen und das ist für alle anstrengend, für jeden Einzelnen von uns und jede Einzelne, für die Politik, also für alles, was wir uns jemals erbaut, erdacht haben, es muss komplett neu strukturiert werden. Und davor haben die Leute so Angst, das ist so überfordernd, dass du sagst, so wie beim Bildungssystem, mhm. Ja, müssen wir angehen. Wissen wir seit Jahren, dass das eine Katastrophe ist, gehen wir trotzdem nicht an. Also immer nur so langsam schleichen, dann steht uns da Bürokratie im Wege und so. Also ich glaube, es ist ein Rausch und man weiß es, aber es geht nicht wirklich in den Kopf rein. Oder ja. Man macht nicht wirklich was.
Ja, so. Ich glaube, eine große Schwierigkeit ist aber, finde ich, also gut, was, weil dieses, dass es so unbequem sich anfühlt, ist, glaube ich, ein großes Problem. Mhm. Und ich glaube, die große Schwierigkeit ist von vielen Leuten, also irgendwie haben wir gesamtgesellschaftlich so stark gesetzt, dass dieser also eine oberflächliche Form von Genuss, dass es das irgendwie ist, dass das Leben dann lebenswert macht.
Darum geht's.
Dass es wirklich, wirklich, wirklich darum geht. Und das ist total verrückt. Mhm. Weil am Ende des Tages wird jeder sagen, die Feier war es nicht. Aber dieses eine, also jetzt jenseits vom Rausch, wenn wir jetzt mal die unberauschte Begegnung auf irgendeiner Veranstaltung nehmen, dann ist die schönste Begegnung ja die, wo ich dem anderen wirklich begegnet bin und wo wir uns echt ausgetauscht haben und ich so das Gefühl hatte, ey krass, wir haben uns verbunden miteinander. Ja. Ja?
Und also, gar nichts anderes.
Ja.
Und nicht, ob die Musik gut war, ob die Boxen fett waren, ob du mit einem krassen Auto abgeholt wurdest oder was du anhattest. Das ist alles völlig Wurst.
Genau. So. Ja. Und dass aber diese merkwürdige Form von Genuss, was es auch total, was sich sehr widergespiegelt hat in den 90ern in Hotels. Da ging es wirklich nur um das musste, die auf dem Buffet mussten, wenn es ein Dolles war, mussten die Shrimps sein. Und es gab vielleicht schon zum Mittag gab es schon den Champagner und ach Mensch, ich hatte
das ist da auch noch diese, heute so.
Also. Ich hatte da die weichsten so in Plastik schön eingepackten Hausschüchen hatte ich dann da auch stehen. Und dieser Bademantel, also wie der sich angefühlt hat. Aber am Ende des Tages, ey, fuck, who remembers that am Ende seines Lebens als etwas, was irgendwie relevant war. Und ich glaube auch tatsächlich, Also weder die Frage wird gestellt, was ist wirklich schön und was berührt mich tatsächlich im Leben und bringt mir Sinn, die wird nicht gestellt. Und da kommen wir dann auch zu Bildung und Erziehung, ne? weil das so wenig in unserem Alltag als einen Wert etabliert ist. Und das ist deswegen nicht etabliert, weil es nicht besprochen wird. Nicht in Familien, nicht bei der Erziehung, sondern irgendwie kommt man halt alle so durch und alle versuchen irgendwie in der Erschöpfung nochmal sich zu entspannen. Mhm. Und dann geht es wieder um Entspannung und um Genuss.
Ja? Ja, ich glaube, die Frage, die man auch stellen kann, ist, brauche ich das? Also ne, wir haben ja jetzt, also ich glaube, mehr denn je sind wir sogar, gerade wenn wir sagen, die Konsumenten potenziellen werden jünger, dadurch, dass es eine Generation gibt, die jetzt auch nicht wie du noch Lukas analog spielen musste, ne, und lernen durfte, sondern das Netz war halt eben auch in unserer Kindheit, unserer aller Kindheit überhaupt noch gar nicht so präsent. Es gab auch noch nicht Möglichkeiten. Ne? Das heißt, wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten, auch junge Konsumenten.
Nee, nicht nur nicht präsent, bei mir war es nicht da, schlicht und ergreifend.
Ja, aber es war nicht da. Also ich würde nur sagen, wir haben halt hier auch nochmal einen Übergang in eine neue Zeit von auch Beeinflussbarkeit, ne, von was brauchen wir denn, wen sehen wir denn? Also ihr seid beide zum Beispiel ja Menschen von öffentlichem Interesse. Das heißt, Menschen orientieren sich daran, wie ihr euch wohlfühlt, was ihr euch anzieht, wenn ihr gemütlich seid, wo ihr euren Kaffee trinkt und welcher Kaffee das ist, ob das der bei Starbucks ist oder ob das wird einen Unterschied machen. Ne? Es hat ja eine Signalwirkung. Das heißt, auch das, was ihr hier heute besprecht, wird viel mehr Menschen erreichen. Das ist halt eben schön, weil es so sinnvoll ist heute. Ne? Oder auch in all dem, wo ihr halt euch Gedanken macht. Aber sich klar zu machen, wir haben neben dem alten Dinosaurier unseres Bildungssystems, wo wir lernen, dass es nur einen geben kann und wir lernen, dass es vor allem darum geht, Effizienz vor Inhalt, ne? Oder beziehungsweise Leistung vor Lernen.
Und Funktionalität, ne? Also wir müssen funktionieren im System.
Ja, also genau. Es ist halt auch ein Punkt, wo wir sagen, wir versuchen konform zu werden. Da ist natürlich Mode ein total wichtiger Code. Ne? Und es sind halt auch Trends in Codes. Daher kommt ja überhaupt Fast Fashion und zwar more fast than ever. Ich glaube, wir haben jetzt nochmal mehr denn je die Herausforderung, diesen Sprung zu schaffen und halt eben auch die Suggestion von dem, was wir alles brauchen. In den 90er Jahren gab es halt analog Fernsehen, dann wurde uns gezeigt, dass Raffaello super ist und dass man dann theoretisch, wenn man dieses Ding isst, in der Karibik lebt. Ne? Also der endlose Sommer.
Und saukrass in Zeitlupe ins Wasser
steigen. Oder Bacardi, ne? The Bacardi Feeling, es wurde Alkohol uns irgendwie schmackhaft gemacht und dann ging es halt irgendwann weiter. Es gab damals noch, also wir konnten auch mit dem Abstand uns auch noch eine kritische Haltung bewahren, ne, von der Werbung. Heute haben wir schnelle Schnitte, unglaublich intensive Messages, die halt eben aber halt auch highly skilled sind. Wenn ich mir das angucke als Hypnosetherapeutin, als Traumatherapeutin, denke ich halt, also Masterpiece in Perfection. Ne? Also eingängig, das sind psychologische Strukturen wie Konsum, also ne, ein Konsumbedarf gelockt wird, ne? Also ein Bedürfnis gestreut wird, das Unterbewusstsein, bis wir dann irgendwann...
Du willst es.
Genau, du willst es doch aus. Kennen Sie das?
Ne? Es ist ganz egal, ob du es brauchst.
Du willst es. Ja. Genau,
ich glaube, diese Frage, brauche ich, die muss lauter werden. Das ist so ein bisschen der Schlüssel, gerade bei den jungen Leuten. Also, ich weiß nicht, ob das geht, aber das wäre die Frage, die man braucht. Brauche ich das wirklich? Und immer, wenn die Antwort Nein ist, dann geht es Richtung Überkonsum. Und der ist leider bei uns halt super schnell erreicht. Und wie du sagst, die Märkte werden immer jünger. Also ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwelche Zielgruppenanalysen irgendwo bei 5 Jahre anfangen oder so. Wie sprechen wir diese Zielgruppe jetzt an? Ach, die haben doch alle mit 10, haben die doch schon Instagram. Da kriegen wir die doch irgendwie mit Werbung rum und so. Und das habe ich nicht erlebt. Wir auch nicht, weil wir hatten kein Internet, als wir groß geworden sind. Das gab es nicht. Irgendwie voll aufregend, erste Computer aufgemacht, hat noch so geladen, der Ladebalken und so. Das war richtig krass. Das war so. Und jetzt hast du irgendwie so, also wirklich, ja.
Jetzt auch mal alles... überlegen, weißt du, wie lange du deinen ersten Computer hattest?
Ja, genau. Man hatte die Sachen, bis sie kaputt sind oder du sie nicht mehr benutzen konntest. Und mittlerweile hat man sie nur noch so lange, wie sie halt Trend sind. Und wenn der neue Trend ist, wenn die neue Kollektion rauskommt, dann ist es ja nicht mehr cool. Dann ist deine Hose ja nicht mehr cool. Das trägt ja gar keiner mehr. So, das hat man vor 2 Jahren getragen. Und es ist so ganz egal, ob die Hose noch funktioniert oder ob das Handy noch geht, ist einfach nicht mehr cool. Die Kamera, die kann schon viel besser sein. Das ist dieses Umdenken, weiß ich gar nicht, wann das kam. Aber das ist alles noch nicht, es ist alles noch so jung. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass mir immer wieder bewusst wird, es ist alles noch nicht so lange her. Wenn ich mit meinen Großeltern spreche, da gab es nicht, gefühlt gab es da keinen Überkonsum. Die haben das gehabt, was sie brauchten. Dann wurden die Socken gestickt. Und am Ende waren deren Leben auch voller Liebe und voller Erfüllung. So. Ne? Also man müsste ja im Prinzip, wenn man das glaubt, dieses, was so ein bisschen jetzt gerade so los ist, dass man denkt, oh, ich brauche das alles, um glücklich zu sein, so wie Steffen, du hast ja auch gesagt, dass man da so ein bisschen drauf reinfällt, dann müssten ja alle Leute, die vor, weiß nicht, 1950 gelebt haben, die müssten ja todunglücklich sein. Waren sie aber nicht. Die ganzen Romane von früher, keine Ahnung, was da, wie die sprudeln. Und die Leute hatten nichts. Die haben im Krieg gelebt und so. Also ich glaube, da wird einem vielleicht manchmal das dann bewusst, dass wir eigentlich in so einem Fake-Ding leben, was uns suggeriert, du brauchst das, um glücklich zu sein. Weil ich denke, danach strebt man ja irgendwie, ne, glücklich zu sein, anzukommen. Ja. So.
Ich dachte gerade, weil das finde ich ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt unterscheiden, es gibt ja zwei unterschiedliche Formen, wenn man das jetzt psychologisch betrachtet, von Glücksempfinden. Es gibt das kurzfristige Glück, also Dopamin-Explosion, und das ist halt dann Kauf und Konsum.
Ja.
Und dann haben wir das langfristige, von dem du sprichst, nämlich das gute Gefühl, in Verbindung gekommen zu sein mit dem eigenen Leben und dem, was das Leben berührt. Und da sind wir halt dann bei der Frage, vielleicht einmal auch noch, was ist davon für mich sinnvoll oder was hat für mich noch Wert? Und warum brauche ich immer wieder den Quick Fix für ein gutes Gefühl, was ich als Happiness dann benennen würde? Das hat dann eine kurzfristige Happiness und dann einen Monat später ist es halt aber, löst es nicht den Konflikt, den ich halt habe, warum ich vielleicht mich auch im Mangel fühle, ne? Weil ich nicht in Verbundenheit bin. Das heißt nicht, dass jemand, der konsumiert, zu 100% immer unverbunden ist, weil wir konsumieren alle und wir sind halt eben alle auch, fallen auf Marketingstrategien herein. Aber weil wir halt eben auch sogar Wertebotschafter haben, die heißen halt interessanterweise in der Werbung nicht mal nur Werbebotschafter, sondern sie wurden irgendwann in den letzten 5 Jahren Wertebotschafter. Und das fand ich mal ganz interessant bei der Intervention von Kollegen, der zu mir meinte, es ging um Suchtverhalten explizit, ne? Der ist Suchttherapeut, der meinte, das ist ein Problem, weil wir haben hier ein Washing, ne, von einer Werbestrategie, die ist halt so subtil, dass die kriminell ist. Ne? Also wir kommen von Werbebotschafter zum Wertebotschafter und wir verlieren dann halt den Bezug und das Gefühl zu dem wirklichen Inhalt, nämlich, dass es eigentlich ein Produkt ist. Es ist nicht mehr ein Lebensgefühl, was hier verkauft werden soll. Ne? Geht auch gar nicht. Also das war es.
Da fällt mir übrigens direkt, weil ich mich so aufgeregt habe und wir dürfen ja hier Marken nennen, mir fällt gerade die große Dove-Werbung ein, ja, die eine große Person of Color in Unterwäsche auf einer riesigen Plakatwand in Berlin Mitte zeigt. Und natürlich total sich gegen Body-Shaming ausspricht, wo ich so denke, ey, ihr seid keine politische Vereinigung, Leute. Ihr verkauft Seife, ja? Mhm. Aber sie kapern einfach das Thema und tun so, weil sie merken, okay, Zielpublikum politisiert sich, dann machen wir jetzt irgendwas, wir machen was Politisches. Genauso ja. Zalando übrigens. Zalando hat plötzlich für Inklusion geworben, für auch gendermäßig, hat dann irgendwie ein offensichtlich lesbisches Pärchen gezeigt. Und mein erster Gedanke war, ach, eigentlich cool. Ist doch super.
Das ist es ja.
Eigentlich cool. Und dann war mein zweiter Gedanke, Motherfuckers. Ihr kapert dieses Thema, was ihr verkauft, ist Fast Fashion. Mit, indem ihr die coolen Themen auch noch cool darstellt mit coolen Klamotten, sodass genau die jungen Leute, die viel bei euch schön kaufen sollen, am besten noch mit Mamis und Papis Kreditkarte, sollen die schön richtig da einkaufen gehen, ja. Weil sie sagen, nee, Zalando ist doch, die sind doch voll cool, die sind eigentlich, bin ich ja dann nicht mehr Fast Fashion, sondern ich bin eigentlich ein Revoluzzer, wenn ich da kaufe, weil die wollen wirklich was verändern. Bei Zalando sieht man doch an der Werbung.
Ja,
und ich glaube, das denkt natürlich...
Mit Liebe und Hass, ne? Liebe wird mehr gegoogelt als Hass.
Was, Coca-Cola war das?
Als ob sie jetzt damit irgendwas zu tun hätte. Und es ist so, dieses Kapern, was du beschreibst, ja, es wird sehr, sehr gerne genommen.
Und dann komme ich... Ja, sag mal.
Nee, really?
Nee, ich dachte nur, da komme ich drauf auf dieses... tatsächlich gibt es ein Gesetz, ich müsste nochmal raussuchen, genau... weil ich ja kein Jurist bin, wo das steht, hat mir aber ein Jurist tatsächlich von erzählt und der sagte, es gibt ein Gesetz, das bindend ist, dass Werbung nicht irreführen darf. Und dann dachte ich so, wie das? Nee, das kann ja nicht sein, weil Werbung tut ja nichts anderes. Mhm. Also es gibt einfach keine, diese Schokolade hat nichts mit einer Kuh auf einer Wiese zu tun. Ja. Mhm. Und auch diese Bärenmarke hat nichts zu tun mit irgendeinem, also dass es nichts zu tun hat mit einem lebendigen Kuscheltier, das über die Wiese läuft und eine Kanne schwenkt, ist klar. Aber da stehen ja lauter Kühe drumherum und das ist auch auf der Marke dann vorne drauf. Ja. Und wie viel glückliche Familien und glückliches Essen und überhaupt in Essen drin sein soll, wenn ich durch den Supermarkt laufe, es ist ja nur... Vortäuschung falscher Tatsachen die ganze Zeit. Das heißt, da müsste dann eigentlich Politik auch wirklich einschreiten, finde ich, und verantwortlich sich zeigen und sagen, sorry, wir haben dieses Gesetz angestoßen. Es wurde von der Judikativen, soll es jetzt bitte umgesetzt werden und an der Stelle wird es umgesetzt. Dieses, und wir überprüfen jetzt alle Werbung auf diese mögliche Tatsache. Ja. Und dann verbieten wir auch einfach also, und sagen, okay, sorry, ihr dürft diese Werbung nicht machen. Ihr dürft es so nicht machen.
Ja, es gibt ja einen Werberat. Da wird ja immer wieder rassistische, sexistische Werbung immer wieder gemeldet. Nachdem sie schon
gelaufen
in der Stadt hängt oder gelaufen ist. Mhm. Aber die Möglichkeit gibt es. Das ist natürlich viel zu spät. Und wie dem auch sei. Coca-Cola hat mal Vitamin Waters rausgebracht und dann waren die vor Gericht, weil da ja gar keine Vitamine drin sind und dann war deren Begründung, naja, also Vitamin Waters, da kann ja niemand von ausgehen, dass da wirklich Vitamine drin sind. Das war die Begründung und damit sind die durchgekommen, soweit ich weiß. Also, um das Thema mal so abzuschließen, wir werden einfach verarscht, obwohl es ein Gesetz gibt, was uns da schützen soll, aber ich denke mal so, Lobby und ganz viele Interessen sind da sehr, sehr, sehr stark.
Ja, und das ist
halt immer wieder einen Weg zu finden.
Und das bringt mich aber zu einem Punkt, was ich ganz spannend finde, wenn wir darüber nachdenken, was wir tun können. Ja. Weil ich ja auch mich ein bisschen umgetummelt habe und so selbst überlegt habe, was für Bücher finde ich denn eigentlich interessant und habe mich mal ein bisschen umgeguckt. Und was ich ganz spannend finde bei diesen Büchern, gibt es halt hauptsächlich Bücher, die den einzelnen Konsumenten dazu anregen, wie er was zu einer Veränderung beitragen kann. Für mich war in meiner Jugend ein ganz prominentes Beispiel, als Shell so große Havarien in der Nordsee hatte, da haben dann plötzlich alle den Bogen um die Shell-Tankstelle gemacht.
Das war in den 90ern, ne?
Also alle haben, keiner hat mehr bei Shell getankt.
Mein Papa meinte so, nee, bei Shell gehen wir nicht tanken.
Richtig so.
Also, und, aber das ist so.
Und eigentlich cool, und eigentlich super. Aber am Ende des Tages hat der Konsument eben auch nur so viel Möglichkeit. Und hat die Politik umso viel mehr Möglichkeit und auch umso viel mehr Verantwortung, weil diese Verantwortung wurde übertragen bei der Wahl vom Wähler auf den Politiker, indem er ihm gesagt hat, pass auf, ich möchte bitte, dass du meine Interessen vertrittst. Und man muss wirklich sagen, eigentlich wäre der größte und stärkste Schritt, wäre eine Volksbewegung, die kommt und sagt, die Druck auf die Politik macht im großen Stil. Weil wir nämlich tatsächlich eine Veränderung von unten können wir auch haben, ist ja okay, aber die größte Veränderung würde wirklich bringen, wenn sich Politik bewegt und vor allen Dingen, wenn sie anfangen würde, sich so schnell zu bewegen, angemessen zu dem, dem wir gegenüberstehen. Nämlich der tatsächlich bestehenden Möglichkeit einer Auslöschung der Menschheit. Also weil der Planet wird wahrscheinlich weiter bestehen. Ja? Wenn wir dann weg sind, dann wird irgendwie, vielleicht kommt noch mal eine totale Heißzeit und auf die folgt dann irgendwie die Mega-Eiszeit. Und aber dann wird es irgendwie weitergehen, nur uns wird es dann halt nicht mehr gehen. Und dem müsste man sich, da müsste man wirklich sagen, so passt auf, ihr habt es bewiesen, Pandemie könnt ihr, mehr oder weniger. Ja, aber zumindest könnt ihr sehr, sehr schnell irgendwelche Dinge machen. Manchmal auch komisch, egal. Aber
auf jeden Fall kann es sehr schnell gehen. Ja.
Es kann sehr schnell gehen. Und da, weil sie gesehen haben, okay, wir müssen jetzt super schnell reagieren, aber warum verstehen sie in dem Punkt das nicht? Und da müsste man halt einfach nochmal auftreten. Vielleicht auch nicht als wie alt ist Greta? 11, 12?
Nein, die ist 17, 18.
17, 18 ist sie jetzt. Ja. Aber am Anfang war sie, glaube ich, 12. 14. 12, oder?
Ja. Nee, 12. Wie so lange gibt es Fridays for Future nicht? Ich glaube, sie war 14.
Nee, ich habe auch mal 15, 14,
ja? Okay. 15. Ja. Dann bin ich falsch informiert. Verzeihung.
Aber jung.
Aber trotzdem, ja, aber trotzdem. Da konnte man dann noch sagen, so ja, das ist jetzt hat ja auch ihre psychologische Disposition und es ist ja noch ein junges Mädchen und
was dann da alles ausgekramt wurde.
Also halt irgendein Bullshit.
Finde ich auch interessant, dass das auf einmal.
Und vielleicht müsste man einfach nochmal richtig in einer großen Bewegung auftreten und sagen, ey Leute, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Was ist denn los? Lasst uns wirklich, wirklich was verändern. Und lasst uns auch hingehen und es einfach tun, auch wenn es unangenehm ist.
Ja.
Also ich finde, es gab ja jetzt, leider wegen Corona ist es ein bisschen verloren gegangen, es gab ja einfach mal, das habe ich dir mal zum Geburtstag geschenkt, das sollte am 12. Juni 2020 stattfinden. Da ging es nochmal, jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein.
Im Olympiastadion.
Ganz genau. Und das ist halt eben mein Punkt, wir haben Möglichkeiten, also ich glaube schon, also jeder, der jetzt hier auch heute zuhört, natürlich verändert eine Bewegung eines Einzelnen etwas. Nicht nur, also ein kleiner Impact in eine richtige Richtung, sondern auch, weil das ein Beispiel ist und weil wir halt eben damit auch mit Menschen in Verbindung treten können, wir uns erkennen können, wir auch wirklich Bezüge schaffen können, wir Zugehörigkeiten schaffen können. Also die Bewegung, also ich würde auch sagen, wir sollten da nicht zu lethargisch werden, sondern es zeigt ja auch, also wir sind ja auch heute zusammengekommen, wir hatten alle einen langen Tag, ne, und sprechen aber uns über das Thema, weil wir wirklich dafür brennen. Du, Lukas, hast dafür Kritik schon eingesteckt und es ist aber eben so eine wichtige Signalwirkung. Das heißt, wenn wir uns wirklich klar machen, dass das nicht ein Thema ist, was wir fragmentarisch behandeln können, sondern dass es ein hochbrisantes gesamtgesellschaftliches Thema ist, was die Bildung berührt und halt eben auch Bildungsstrukturen und halt eben auch die Grundlage, also das Ergebnis von der bisherigen Art und Weise, wie wir die Ursache von diesem vermehrten Konsumbedarf, ne, also wir wissen, ne, wir sind ab Mai eigentlich overdue, wir schaffen es eigentlich nicht mehr, wir konsumieren trotzdem weiter. Und wie du so schön gesagt hast, es gibt irgendwie eine Form von einem Rausch. Was ist das für ein Rausch? Warum sind wir so wenig assoziiert? Wieso können wir uns gar nicht so stark damit verbinden? Und warum bedroht uns das eigentlich nicht? Warum fühlen wir uns nicht verantwortlich? Ne, ich finde das halt nochmal wichtig, auch heute zu beleuchten, dass wir uns fragen, was ist denn diese Hatz nach dem Glück? Ist es jetzt dann halt eben bis 60 sich völlig überarbeitet haben und dann halt eben in seinen Millionen schöpfen? Arbeiten wir, und das fand ich nämlich auch mal interessant, wirklich ökonomisch. Ökonomisch heißt nicht, wir haben einen Wert in dieser Gesellschaft, weil wir ökonomische Kraft, also Geld, beitragen. Sondern was machen wir mit der Lebenszeit? Also wir arbeiten sehr viel und kriegen für diese viele Zeit eigentlich zu wenig Geld, dass wir übermäßig ausgeben, um uns zu beruhigen und zu belohnen. Mhm. Ne? Das heißt, wir haben unglaublich viel Zeit, völlig unökonomisch verwendet darauf, unglaublich viel zu konsumieren, was uns aber überhaupt gar nicht zufriedenstellt, was wir vielleicht auch gar nicht erinnern. Ne? Also für den Konsumenten, der hier sich heute fragt, weil ich habe mich erschrocken, es ist mir tatsächlich im Laufe der Pandemie passiert, Paketdienst klingelte und ich wusste nicht mehr, was hatte ich eigentlich bestellt. was ist denn das, was jetzt da kommt? Mhm. Was waren das jetzt, die Gummistiefel fürs Kind oder was war das?
Hey, ja, ne? Kenne ich total. Ja.
Und das heißt halt zu sehen, das ist schon ein Zeichen für interessant, ich habe was gekauft, bin damit überhaupt nicht mehr assoziiert, ich habe es aber auch gar nicht vermisst. Also ja. Mein Kind vielleicht jetzt gerade schon, weil die brauchte die wirklich. Aber ne, also sehen wir, wie bewusst kaufen wir wirklich, auf welcher Grundlage und vor allem, was haben wir vorher konsumiert? Und da ist ein gutes Stichwort, also meine Lieblingsdokumentation, jetzt fällt es mir gerade wieder nicht ein, heute fallen mir die Dokumentation, wo es um die Kritik an Social Media und vor allem Instagram.
Ach,
Social Dilemma, oder?
Genau, ja, Social Dilemma.
Das Problem mit den sozialen Medien. Oder?
Genau, ja. Und das ist halt tatsächlich was ich wirklich besorgniserregend finde, weil der Mensch halt eben über den Vergleich funktioniert.
Und sehr, sehr gut. Jetzt nochmal auch während der Pandemie, ja, da ist es ja nochmal, glaube ich, nochmal schlimmer geworden. Also die Doku war ja schon vorher. Aber ich will dich nicht unterbrechen.
Nein,
was der Mensch Punkt, funktioniert über den Vergleich.
Ja, der Mensch funktioniert über den Vergleich. Das heißt, was ich jetzt heute sehe, was der Lukas jetzt trägt von Marke XY, ne, ist halt eben interessant. Und ich versuche mich halt irgendwie damit zu identifizieren. Und wir müssen halt, diejenigen, die Doku nicht gesehen haben, seht euch sie auch unbedingt an. Wir hängen auch nochmal unsere Empfehlungen, auch Lukas' Empfehlungen auch nochmal von Lektüre und Dokus in die Posts. Da geht es ganz konkret darum, dass es mittlerweile technische Möglichkeiten gibt, unsere Präferenz zu tracken. Also je nachdem, wie viele Sekunden wir auf einem Bild verharren oder wie viel wir uns mit Person XY beschäftigt haben, gibt es ganz, ganz gezielte Käuferprofile, die entwickelt und generiert werden, weil halt eben mittlerweile rechtlich auch erlaubt ist, unsere Interessen zu verfolgen, also auf Social Media. Und die Rechte dahingehend werden weiter gelockert. Und im Kern ist es aber eben so, wenn ihr euch fragt und ihr vielleicht sogar auch bei Instagram aktiv seid, überprüft mal, wie viel ihr eigentlich auch während ihr Instagram benutzt habt, gekauft habt. Ne? Also schaut mal, auf welche Seiten ihr gekommen seid, welche Angebote ihr neuerdings macht, gefunden habt für euch und welche Käufe ihr halt tatsächlich getätigt habt. Und das ist halt eben wirklich nochmal ein Punkt, warum ich sagen wollte, unser Gehirn ist ein ziemlich rudimentäres Organ. Das ist ein paar Millionen Jahre alt. Es ist nicht gebaut für diese Form von Kommunikation. Es ist zu schnell, es ist zu intensiv und es ist extrem süchtig machen, weil es uns permanent belohnt. Ne? Also so eine App wie Instagram oder so eine Social-Media-Plattform. Das heißt, wenn wir wirklich nach der Ursache fragen, und da bin ich auch total gespannt, was ihr dazu sagt, was glaubt ihr, was ist denn die Beruhigung, nach der wir suchen, wenn wir konsumieren? Ne? Also was beruhigt euch, wenn ihr konsumiert? Ne? Was ist das, was ist das Gefühl, wonach wir dann eben streben? Wann ist es denn eigentlich mal genug? Wann haben wir das Gefühl von Genugtuung? Ne? Und was ist der Teil, den wir empfinden, wenn wir kaufen können? Ne? Was ist der Teil, der wahrscheinlich der attraktivste ist?
Ich habe irgendwie das Gefühl, also das wäre eine Möglichkeit, klingt vielleicht ein bisschen abwegig, aber ich habe das Gefühl, dieses Gefühl dazuzugehören, kommt durch, also Konsum, hast du das Gefühl, du gehörst dazu. Weil du hast ja die gleichen Erfahrungen, kannst du sammeln. Also bei jedem Thema, ne? Also entweder hast du auch die coolen Schuhe jetzt, deshalb gehörst du dazu. Aber es kann auch sein, dass du sagst, du holst dir diese Tüte Chips und so, ja, Mann, jetzt weiß ich, was die alle meinen. Jetzt weiß ich, was dieses Crunchige in der Werbung und so. Also ich gehöre dazu, ich kann mitreden, weil diese große Angst, alleine zu sein, die, ich glaube, jeder Mensch so in sich grundsätzlich trägt, die wird dadurch immer wieder beruhigt. Und weil sie immer wieder aufgewühlt wird von Werbung und ich weiß gar nicht, da weißt du vielleicht noch mehr darüber, aber weil sie immer wieder aufgewühlt wird, muss sie immer wieder durch dicke, fette Pflaster, die zwar nur kurz halten, aber schön dick sind, durch Konsumgüter können die kurz verschlossen werden, diese Ängste. Kauft ihr das? Weil dann, das ist echt ein geiles Auto. Dann bist du richtig cool. Und alle wollen bei dir mitfahren. Dann fährst du da nicht alleine, sondern alle wollen da mitfahren. Und wenn du die Schuhe hast, dann werden alle auf dich gucken und sagen, der ist aber cool. Der gehört voll dazu, der ist jetzt auch cool. Und ich glaube, das nimmt einem kurz diese Angst. Am Ende. Das ist eine Möglichkeit.
Ja, und ich finde auch, was du sagst, Beruhigt ist genau das richtige und wichtige Wort an der Stelle. Es beruhigt zwar, aber es befriedigt eben nicht. Also, weil Beruhigung ist ja nur so was Kurzfristiges, was man so, wo man denkt, oh, okay, vielleicht bin ich da nicht alleine. Mhm. Und befriedigt ist dann irgendwie mehr angekommen und also ich merke das, ich esse immer, je gestresster ich bin, desto mehr esse ich. Mhm. Und je mehr ich das Stresslevel sinkt, desto weniger möchte ich essen. Das ist eigentlich genau das. Ne? Also ich muss mich nicht mehr beruhigen.
Nicht mehr konsumieren.
Ich muss nicht mehr konsumieren, ich muss mir nichts mehr reinpacken. Genauso muss ich mir nichts kaufen oder sonst irgendwas, weil ich bin ja gerade okay, es ist alles in Ordnung.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine große Schwierigkeit. Und ich glaube eben auch, dass wir deswegen auch sagen, dass es mit Bildung eben zu tun hat. Mit Bildung und ich glaube aber auch mit Erziehung, ja. Und die Erziehung kommt ja zuerst, ne? Also man kommt ja in diese Erziehungsanstalten, auch schönes Wort, kommt man ja dann erst später.
Dass wir so eine Form von neuer Aufklärung brauchen vielleicht, die an die Zeit angepasst ist?
Ich glaube einfach, es müsste ein ganz, und das ist natürlich dann aber eine sehr schwierige Frage, wie das zu bewerkstelligen ist, weil eigentlich, was wir brauchen, ist eine neue Ethik und eine neue gesamtgesellschaftliche Grundausrichtung. Also, dass man sagt, okay, was macht Leben lebenswert? Was ist tatsächlich schön im tiefsten Sinne? Und die Antworten, die hat es ja schon immer gegeben und die sind auch klar. Also, schön ist halt miteinander in Verbindung sein. Auch gerade wenn wir über die Angst vor Einsamkeit reden, wäre das beste Gegenmittel. Gesamtgesellschaftliche Verbindung suchen. Verbindung in Themen, Verbindung mit Menschen, Verbindung aber auch mit den Dingen, die uns umgeben, tatsächliche Verbindung. Also wenn wir die aufnehmen, dann könnten wir auch nicht so schnell wegwerfen. Dann würden wir sagen, nee, ich will genau diese Tasse, diesen Stuhl und der bleibt dann auch. Weil ich will diese Sachen ja haben. Musiker wissen das, die machen sich ein Instrument zu eigen und das ist dann irgendwie ihre Gitarre, mit der verbinden sie alles, die hat einen ganz speziellen Klang und so. Das ist eine höchst persönliche Beziehung zu einem Ding, die man da aufbauen kann. Und ich glaube, wenn wir sowas in Erziehung und in Bildung implementieren könnten, also dass wir wirklich sagen, wir machen das zu unserem Zentrum, wir machen das als Eltern zu unserem Zentrum und die beste Art und Weise zu erziehen ist ja, indem man es vorlebt. Also das heißt, müsste jeder für sich einen Impuls setzen und sagen, okay, wie kann ich mehr zu mir kommen und indem ich mehr bei mir ankomme, kann ich auch viel mehr beim anderen, also dem anderen begegnen. Ja, und solche Dinge, und das kann man halt lernen. Und da sind solche Stichworte wie Achtsamkeit, eine Rückkehr zu einer Natürlichkeit. Was ist denn eigentlich natürlich? Mitmenschlichkeit, Mitgefühl, tatsächlich auch Nächstenliebe und die Frage, die man sich stellen sollte, okay, was bedeutet es denn eigentlich, liebevoll zu sein? Weil jeder möchte gerne, dass eine Begegnung am liebsten freundlich, höflich und im besten Falle sogar liebevoll ist. Dass einem jemand begegnet und man denkt so, ey, wow, und natürlich ist dann die Frage, was ist die Definition von liebevoll? Würde ich definieren mit offen, verbindend, und dass jemand mir begegnet, indem er mein Bestes möchte. Ja. Und wenn man sich grundsätzlich, natürlich, das muss man lernen, das muss man praktizieren, üben und sonst irgendwie. Vielleicht sollte ich eine Sekte aufmachen. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Also wenn man sich in diesem Sinne eher treffen würde, auch im Sinne von, also es ist ja ganz klar, dass es scheiße ist, das Meer mit Müll vollzuladen.
Das hattest du so schön gesagt. Wir fahren immer in Urlaub an schöne Orte und das ist immer Natur.
Ja.
Wie blöd können wir sein, die kaputt zu machen? Wir fahren immer ans Meer, in die Berge, in Sommerurlaub, an Strand oder so. Also es ist immer Natur, die uns begeistert im tiefsten Inneren. Und nicht die neuen Schuhe, das neue Handy oder bla. Diese tiefen Erinnerungen sind dieser wunderschöne Strand. Ja. Mit diesen wunderschönen Menschen neben mir. So, weißt du? Und mehr ist es gar nicht.
Ja,
und das hattest du so toll gesagt, deshalb muss ich das nochmal aufgreifen.
Ja,
weil das hat mich sehr berührt, als du das gesagt hast. Ja. Als wir mal über das Thema gequatscht haben.
Ja, ja, und es kommt auch niemand drumherum. Ja. Also es gibt, ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, hier, das Meer, da ist ja nichts, ich sehe nichts, das ist ja bis zum Horizont nur das Meer. Nee, sondern da steht jeder wirklich staunend vor dieser unglaublichen Erhabenheit der Natur. Und jeder ist, also niemand kommt drum rum, bewegt zu sein. Und jeder würde ausflippen, wenn dieser Delfin plötzlich neben dem Boot rauskommt. Das ist einfach unfassbar. Oder wir haben mal zusammen in Amerika haben wir mal Wale beobachtet und das halbe Boot heult.
Ja.
Ja? Also das heißt, jeder kann diesen Bezug, wenn er ihn direkt hat, kommt um den nicht rum. Nur durch diese Entfernung. Und da, ich meine, alleine wir unterhalten jetzt uns, ich sehe dich in Pseudo-3D, ja? Also du bist da halt 2D. Auf so einer... Ja, du bist 2D, sind wir ehrlich. Ja. Und das heißt, diese wirkliche, im wahrsten Sinne des Wortes, Begreifbarkeit, Dinge wieder anzufassen und zu berühren oder wirklich wahrzunehmen, indem wir sie riechen und sehen und eben spüren, auch die müsste man wieder integrieren in Erziehung und in Bildung. In das Aufwachsen von Kindern einfach, dass sie zu anderen, wir bräuchten eigentlich eine komplett andere Menschheit, die anders draufkommt. Und ich glaube, wir waren möglicherweise auch immer schon eine von Gier getriebene Spezies. Aber jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo wir die Kurve kriegen sollten.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass wir eine andere Menschheit brauchen. Ich verstehe aber den Gedanken. Und wir hatten das vorhin ganz kurz, wenn wir über Viktor Frankl nachdenken. Also es gibt ja in der Psychologie die Idee von, wonach strebt der Mensch? Also man hat dann halt so die Schulen unterteilt und gesagt, den kennen wir irgendwie alle. Auch die zuhören, haben mal was von Freud gehört. Ja. Und von der Einschätzung, hier, wonach strebt der Mensch im Kern seines Seins? Und dann gibt es halt eben ausgehend davon, gab es dann eben Jung und dann gab es Adler. Und Adler hat gesagt, der Mensch strebt nach Macht. Es geht halt immer um den Machtgewinn und er möchte halt vor allem herrschen über. Ne? Und wer halt dann diese Betrachtung des menschlichen Strebens abgeschlossen hat, was du halt eben auch erwähnt hattest, war der Viktor Frankl, halt Psychologe, der eigentlich eine neue Form der Psychotherapie und psychotherapeutischen Betrachtung ausgerufen hat. Und der hat gesagt, im Kern, das ist halt immer auch der Kern von der Traumatherapie, im Kern geht es um den Sinn. Also der Mensch kann sich vor allem damit verbinden, was er als sinnvoll erachtet. Und kann sich dann halt, wenn er einen Sinn findet, auch sein. Und dann kommen wir zu einem deiner geschätzten Bücher von Haben und Sein, halt eben zu sagen, wir brauchen dann nicht mehr die äußere Form, die uns das gibt oder uns rahmt und uns definiert, sondern wir können uns erfahren. Und ein ganz großes Problem, was wir haben, wenn wir uns jetzt diesen Moment angucken, wir wollen diesen Moment festhalten, wir wollen unbedingt bis zum Get-No konsumieren, solange es möglich ist. Und wir sind erst bereit, eine Veränderung zu gestalten, wenn wir wahrscheinlich durch äußere Umstände gezwungen werden. Das ist halt erstmal ein Common Sense.
Wenn eine Begrenzung auf einmal kommt.
Genau, und dann ist es zu Ende.
Dann hat man so, oh, endlich habe ich einen Raum, den kann ich jetzt mal bis oben hin füllen. Also,
genau. Und eigentlich ist es das.
Ansonsten ist es grenzenlos, also es ist absurd.
Ja, und das heißt, es ändert sich erst dann, wenn wir, also wir haben zwei Möglichkeiten, uns zu entwickeln, durch entweder diese äußere Begrenzung, die ultimative finale Abgesang, der uns halt zwingt, der uns dann auch zu einer Erkenntnis zwingt, durch faktische Lage oder durch einen Wandel, durch eine Erkenntnis. Und eine Erkenntnis funktioniert wie? Über eine innere Anbindung, und nämlich an die tiefen Grundsätze der Menschlichkeit. Und das ist genau das, worüber ihr gesprochen habt hier heute. Und wir, das geht um die Verbindung, um das Mitgefühl, um die Solidarität. Bin ich bereit, dieses Hemd, dass für dieses Hemd Kinder in Indonesien ihr Leben gelassen haben. Wenn ich mir das vergegenwärtige, ohne dass es um Schuld geht, sondern um Verantwortung. Das heißt, möchte ich dafür verantwortlich sein? Wenn ich jetzt moralisch verhandeln will, kann ich sagen, möchte ich daran schuld sein? Aber möchte ich wirklich dafür sorgen, dass es heute Sklaven gibt, die das für mich herstellen, damit ich mein Konsumverhalten, mein Rausch nicht beenden muss? Ne? Mhm. Und wenn die Frage zu viel Angst macht, können wir wirklich dahin gehen, dass wir, wenn wir uns die Gesellschaften angucken, häufig das Problem haben, dass wir diesen Weg in die Verbindung nicht finden können zu uns, weil unsere Eltern es schon nicht geschafft haben. Also wir können erst dann uns wirklich verbinden, und dann kommen wir zu der Bildung und Erziehung, wenn unsere Eltern Bezug zu sich selbst und dieser Welt aufnehmen konnten und dann halt eben auch uns ein Gefühl geben konnten von, pass auf, mein Junge, wir tanken nicht bei Shell. Ne? Oder mein Vater hat gesagt, es tut mir leid, wir werden auf keinen Fall bei McDonald's Burger essen gehen, auch wenn das gerade alle machen, weil es geht hier um den Regenwald. Und das sind Kriminelle. So, und das heißt halt eben, für mich war das in der Konsequenz, ich habe durch meinen Vater gelernt, der Regenwald wird abgeholzt. Und ich habe halt mit Buntstiften Plakate gemalt, die ich in Bremen in der Neustadt aufgehängt habe. Und er hat mir beim Plakatieren geholfen. Wir brauchen Eltern, die daran glauben.
Was stand da drauf?
Rettet den Regenwald natürlich.
Und ja. Hast du bei McDonald's angeklebt?
Ich hab das an der Domsheide. Nee, aber an den Stromkästen, so für Domsheide, am Bremen. Ne? Das heißt, für mich war das ein Akt meiner stillen Revolution. Ich als Kind ist nicht. Und er hat gesagt, okay, let's go. Also, liebe Grüße, Papa, falls du das hier hörst. Danke, dass du das gemacht hast. Weil wir brauchen hier auch schon die Kinder, die nämlich auch viele der jungen Menschen, die jetzt heranwachsen, sind gar nicht so unbedarft. Die haben ein Gefühl, und es gibt halt eben eine Mischung. Aber dass sich halt ein 14-jähriges schwedisches Mädchen raussetzt und sagt, ich löse jetzt hier mal eine Bewegung aus, das sind schon noch Zeichen, die wir unterstützen sollten. Ne? Also wir sagen, warum hängen wir noch in unseren Büros, wenn die Kinder auf die Straße gehen? Wenn wir das nicht mitbekommen, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also das heißt halt auch, also das war so nochmal ein Kern. Ich glaube nicht, dass wir eine Menschheit brauchen, aber ganz bestimmt.
Ich meine, eine neue Ausrichtung als Menschheit. Werte,
dann, ja. Das glaube ich definitiv. Also, und Bildung würde dann halt bedeuten, dass Kinder im Rahmen ihres Lernens tatsächlich gefördert werden in ihren Interessen und halt eben auch aufgeklärt werden, ne, was halt auch aktuelle Themen angeht. Und das sind halt die strukturellen Probleme auch unserer Gesellschaft.
Jana, ich glaube nicht nur das, sondern auch dass halt diese Themen ganz offen wirklich richtig, so wie es das Schulfach Glück ja inzwischen schon gibt, dass wir ein Schulfach Nachhaltigkeit haben, und dass wir auch grundsätzlich die Frage klären. Also wir werden ja, was wir eingangs ja auch schon kurz angerissen haben, immer als also wir werden sozusagen darauf zurechtgestutzt in der Schule, ins System zu passen und dann irgendwie da dran teilzuhaben. Aber wie wir wirklich einen Beitrag leisten können für eine Veränderung und wie wir einen Weg finden können zu unserem Höchst, also ja, wie wir einerseits zur Gesellschaft beitragen können und auch zu einer möglichen Verbesserung von unserer Gesamtlage, die nicht so super ist, wie wir ja jetzt konstatiert haben. Und andererseits, wie wir einen Weg finden können, der für uns befriedigend, nährend und ein tatsächlicher Beitrag ist für mich, wo ich am Ende des Lebens möglicherweise es schaffen kann, da anzukommen, zu sagen, es war lebenswert. Mhm. Also diese Ausrichtung müsste Schule ja eigentlich haben. Mhm. Und dann kann jemand kommen und sagen, das ist ja Heititai mit anfassen. Das kann aber wirklich nur bis dahin, oder Esoterik oder was auch immer, das kann er aber nur so lange sagen, bis er noch nicht kurz vor seinem Tod steht. Weil an dem Tag stehen wir alle davor, vor der Frage, wie wir dieses Leben gelebt haben. Und auch die Frage nach dem Tod und wie wir dieses Leben in Anbetracht des Todes leben wollen, weil das ja unsere einzige absolute Gewissheit, wir werden alle sterben. Das heißt, es ist irgendwie schon relevant, wie ich die Zeit hier verbringe. Und das könnte Schule super leisten. Wieso nicht? Bei mir waren es noch 13, jetzt sind es 12 Jahre, warum auch immer. Könnte man doch super nutzen für diese Themen. Also, und es wäre sogar, es würde die Gesellschaft auch nicht komplett sprengen. Würden da nicht alle Hippies werden, sondern wir wären eine Gesellschaft von viel zufriedeneren Menschen, die wahrscheinlich unfassbar viel produktiver wären.
Auf andere Art und Weise.
Auf eine ganz andere Art und Weise. Und Gesellschaft würde sich unfassbar zum Besseren entwickeln können. Ja. Und das wäre vor allen Dingen auch für so ein kleines Land wie Deutschland, wäre es auch noch super, weil wir wären ja einer der größten Werte, die es heute gibt in diesen Unternehmen, die sich so wahnsinnig schnell wandeln. Ja, agil ist so das große Wort und agiles Management. Das heißt nur, dass es unfassbare Fluktuationen in der Art und Weise, wie Firmen strukturiert sind, gibt und so weiter und so fort. Das heißt, was man an der Stelle braucht, sind Leute, die wahnsinnig fix kreativ sind. Aber die Leute hätte man zuhauf. Also,
ja, wenn wir uns ein bisschen mehr verbinden, also ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe oder ob das irgendjemand gesagt hat, wenn wir uns verbinden, sind wir zu Unglaublichem fähig. Und ich glaube, was dieser Konsum oder das, was die Werbung mit uns macht, indem sie uns suggeriert, wir sollen konsumieren, ist eben das, was Anna auch meinte, mit dem Vergleichen. Ja? Der Mensch vergleicht sich grundsätzlich und das ist eben nicht Zusammentun, sondern das kommt eher daher, dass man so sagt, oh, okay, also wenn man das macht, dann stirbt man eher. Und wenn man das macht, stirbt man nicht. Das ist, glaube ich, das Grundsätzliche, woher das Vergleichen kommt. Aber dieses Vergleichen führt zu mehr Konsum. Ich nehme das, oh, das ist cool, okay, das nehme ich mir von dem. Aber der hat das nicht und das sehe ich da drüben und das hole ich mir. Dann bin ich jetzt schon ein besserer Mensch. Und es ist so ein Strudel. Und ich glaube, vor allem junge Leute fallen darauf sehr rein. Deshalb mega das Thema Bildung, Erziehung, dass man früh anfängt, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Aber man kann auch später, wenn man denkt, es ist alles vorbei, würde ich sagen, als Lösungsansatz, um dieses Thema Haben oder Sein nochmal aufzugreifen, kann man sozusagen aus diesem Strudel, dass ich konsumiere Dinge, um mich besser zu fühlen, kann man tatsächlich, also wenn jetzt Leute zuhören und denken, ja, na klar, ist es so, ich hole mir einen Fernseher, zwei Jahre später ist der schon wieder alt und so. Man kann daraus ausbrechen, aber nur, indem man, wie du sagst, für die Gesellschaft müsste ein Wandel her. Der Wandel muss bei uns, also Gesellschaft kann sich nur wandeln, wenn in jedem einzelnen Kopf ein Wandel passiert. Und der Wandel wäre nicht mehr zu diesem, ich brauche das, um glücklich zu sein, sondern man braucht wirklich im Prinzip nur sich selbst, seine Werte, seinen Charakter und all das andere, was du wirklich nur brauchst, ist Essen, Trinken, vielleicht so eine Art Bett und so, dass du nicht krank wirst und so. Das ist alles, was wir wirklich brauchen. Alles andere ist nur Luxus. Das macht unser Leben irgendwie, das peppelt das auf und irgendwann ist es da auch eine Grenze erreicht. Und dann ist es nur noch Schwachsinn, was dann passiert. Im Prinzip, wir gaukeln uns vor, jetzt wird es noch besser, jetzt wird es noch lebenswerter. Und dieses Vorgaukeln kann man beenden, indem man merkt, deine Freunde, deine Familie, die liebt dich wegen keinem einzigen Gegenstand, wegen keinem einzigen Konsum, den du machst, sondern weil du so bist, wie du bist. Und das kann man sehr gut erleben, wenn man halt sich da mal reinliest. Zum Beispiel bei dem Buch von Erich Fromm, Haben oder Sein. Super interessant und anregend. Und hat bei mir selbst auch dazu geführt, dass ich gar nicht jetzt unbedingt jetzt irgendwie schon bei dem Wandel oder so, aber du kriegst einen Abstand von dem Thema. Also du siehst, Wahnsinn. Ich bin am Konsumieren, aber vielleicht, um nochmal über das Befriedigen. Vielleicht hat man sogar das Gefühl, es befriedigt einen, finde ich manchmal, aber du findest trotzdem keinen Frieden. Also, oder du hast das Gefühl, es befriedigt dich, aber du bist nicht wirklich befriedigt. Es ist endlos, bis du irgendwie begrenzt wirst durch irgendwas, was Anna meinte. Aber wie die Endlosigkeit, wenn die schön wäre, das wäre doch toll und das geht, indem man weg von dem Konsum geht. Du kannst trotzdem konsumieren. du kannst dir auch ein Handy holen, aber dann nur, weil du es jetzt irgendwie brauchst für den Job und nicht, weil es im Trend ist, holst du dir das nächste. Weil sobald das passiert, fällst du wieder in diese Konsumschleife, die dich nicht zum Frieden führt. Also man kann das, egal wie alt man ist, kann man sich mal trauen, diesen Switch zu wagen, dieses Gedankenexperiment zu machen. Oh.
Ist nur die Kamera.
Okay, nur die
Wir
Kamera.
Wir hören dich noch, genau.
Eieieiei.
Ja, bist du zurück. Das ist normal. There you are.
Naja, vielleicht habe ich auch zu viel geredet.
Nein, das war super.
Durch einen anderen. Nein, also man kann diesen Schritt wagen, da auszubrechen. Es geht tatsächlich, ja. Indem man vom Konsumieren weggeht.
Ja, und nur damit ihr nicht denkt, wir sind alle gegen Entwicklung und also ich glaube, wir sind uns auch alle einig. Natürlich hätte zum Beispiel, ich finde Billie Eilish ist immer ein ganz cooles Beispiel, dass die ihr Album ja komplett in ihrem kleinen Zimmer mit ihrem Terrarium, mit ihrer Spinne gemacht hat, ist halt schon cool. Ist schon cool, wie Technik sich entwickelt hat. Ist einfach fantastisch. Die hat alleine gesessen, unabhängig von irgendwem, mit ihrem Bruder zusammen, der hat es produziert, und hat einfach mal ein Album rausgebracht und ist jetzt ein Weltstar mit dem, was sie halt immer machen wollte. Das ist schon toll. Also die Möglichkeiten, die Technik uns bietet, sind großartig und die können auch großartig sein. Wogegen wir uns halt nur irgendwie hier aussprechen, ist dieses Stranger. Da hat man sich gerade das iPhone X geholt und dann kommt das 12er raus und dann muss es das jetzt auch noch sein. Und wo soll es denn hinführen? Was kann denn das dann? Beamen?
Ja.
Also ich finde das auch ganz gut. Ich meine, man kann ja auch
dann würde ich es mir holen, wenn es das kann. Ich hab mich damit noch nicht so beschäftigt.
Vielleicht das ist ja auch das. Genau das ist hier. Dann würde ich es mir holen. Und dann kommt wirklich irgendwas Überkrasses. Aber es ist nicht krass genug, als dass es dich...
Lukas.
Dich nach.
Ey, beamen. Beamen wäre es doch nur wirklich. Guck mal, dann könntest du immer abends auf Hawaii am Strand, könntest du immer.
Oh mein Gott.
Ja, es ist dann die Verführung. Also ich glaube, ein anderer Punkt ist
Beamen jetzt?
Sorry, naja,
ich bin ein bisschen drauf hängen geblieben.
Ja, aber der Upgrade ist halt immer, das ist ja auch das, womit wir halt auch gebunden werden. Ne? Wenn du das und das, dann hast du ein Upgrade dahin. Und wenn du die und die Punkte gesammelt hast dann und uns schön viele Dateien gegeben hast für dein Käuferprofil, das ist halt, ich glaube, ein Teil ist, ich glaube, dass du total recht hast, zu sagen, ich gehe mal zurück und ich finde einen Abstand und ich komme dahin, dass ich wieder die Wahl habe.
Mhm.
Ja, weil wir oft Unbewusstheit dann eben ja nach dieser rauschartigen Beruhigung suchen. Und ich glaube, im Kern ist halt eben auch, es gab mal eine Zeit lang so ein bisschen so einen Trend, da ging es um so diese Minimalismus-Geschichte.
Mhm.
Das heißt halt, ich finde das ganz gut, sich auch damit, mir fällt gerade das Buch nicht mehr ein, sich damit mal zu beschäftigen, weil wir wirklich, wirklich viel haben. Also sich das klar zu machen, jeder, der jetzt, viele haben jetzt gerade total Reisesehnsucht und Fernweh und so. Überlegt mal, wie schwer eure Koffer waren. Ne? Wie viel ihr auch mitgeschleppt habt, wenn ihr verreist in den Urlaub. Ne? Wie viel aber ihr eigentlich wirklich bei gutem Wetter, wie du vorhin mit dem Beispiel vom Strand, gehabt hast, wirklich gebraucht habt. Also eigentlich, wenn man wirklich, wirklich runter reduziert. Und wenn wir dann halt eben sehen, wir haben vielleicht 10 Tage Glück gehabt, Urlaub gemacht zu haben. Wie viel haben wir in diesen 10 Tagen gebraucht, ne? Tatsächlich. Also das zu Hause geblieben ist, ist alles da geblieben. Was im Keller ist, ist alles noch im Keller, das haben wir vergessen. Das heißt, ausmisten und sich halt auch wirklich angucken, was da ist und auch zu schauen, und das finde ich nach wie vor einen Punkt, die Kreisläufe wieder zu schließen. Wer kann davon eigentlich profitieren? Ja, also zum Beispiel waren wir mal beim Emotion-Podcast und ich hatte da ein Kleid an. Es ging gar nicht so viel um diesen Inhalt von dem Podcast, aber es ging ganz, ganz viel um dieses Kleid, das ich getragen habe. Und dieses Kleid ist tatsächlich aus meinem Freundinnenkreis ein Secondhand-Kleid, das schon 2 Freundinnen vor mir hatten, die es dann nicht mehr brauchten. Und ich habe es bekommen, weil ich brauchte ein Kleid für diesen Podcast. Mhm. Und ich will nur sagen, das, was ganz, ganz viele ganz interessant fanden, ist tatsächlich was total out war und was selber mal irgendwo geshoppt wurde. Also wir haben ganz, ganz viele Werte schon, wo wir Möglichkeiten finden können, wenn wir Sehnsucht haben vielleicht oder auch wirklich das Gefühl haben, wir brauchen jetzt was, uns umzugucken, was ist eigentlich überhaupt vorhanden. Ja, also den Blick auch nochmal zu schauen, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht ist das gar nicht so notwendig. Vielleicht kann ich auch nochmal schauen, habe ich vielleicht sowas zurückgelegt? Vielleicht habe ich eine Freundin, mit der ich mich verabreden kann oder Freund. Also nur, das ist halt eben auch nochmal ein Punkt von, es ist okay, etwas haben zu wollen, solange es uns nicht besitzt. Ne? Und solange wir auch noch einen Abstand davon oder dazu finden können und sagen, das ist aber nicht das, was meinen Wert ausmacht, also weder Auto, Handy oder Geldbörse, Kleidungsstück.
Ja, oder sich auch fragen, was soll hier denn gerade substituiert werden?
Genau, was also, ist eigentlich mein Bedürfnis?
Genau, was ist mein Bedürfnis und wenn ich es dann rausfinde, wie kann ich das denn wirklich befriedigen? Übrigens ist mir ein Buchtitel eingefallen zu Minimalismus. Es gibt ein Buch, das heißt Einfach Leben.
Ja.
Der Guide für einen minimalistischen Lebensstil von Lina Jachmann heißt sie, glaube ich, ja.
Das meintest du auch, das Buch, ne?
Ja.
Kennst du es auch? Es gibt noch eine Japanerin.
Weil du gerade so erleichtert
gesagt hast. Ja, genau, das war die. Und es gibt noch eine Japanerin, deren Name ich...
Die Netflix-Serie hat. Hier, ja, wie heißt sie denn?
Die ist total...
Ja, Marie Kondo.
Ja, Marie Kondo, ja.
Genau. Also guckt euch das mal an.
Das habe ich gesehen.
Ja, also es ist wirklich interessant, mal zu sehen, wie viel wir haben. Und macht euch das mal klar. Also guckt mal in einen Kleiderschrank, schaut euch die Schuhe an, die ihr habt, wie viel Überblick ihr eigentlich verloren habt. Und guckt mal wirklich, was ihr davon wirklich, wirklich gebraucht habt. Ne? Das heißt halt eben, auch da, das ist, und ich finde es auch mal ganz schön, also Kinder sind tatsächlich da auch noch ziemlich angebunden. Ich habe, wenn ich jetzt überlege, mit was hat eigentlich unser Kind am meisten gespielt, dann war das mit der Natur. Wenn wir unser Kind fragen, willst du auf den Spielplatz oder in den Wald, würde es immer sagen, in den Wald. Ja? Das heißt, ja, das wird sie immer wählen. Und das ist in unserem Kern. Wir haben ein natürliches Gefühl, was wir uns wirklich wünschen und was halt nachhaltig auf uns einen Eindruck macht. Und es gibt so viel Beschäftigung und so viel Möglichkeit, auch mit uns immer wieder in Verbindung zu kommen. Und halt eben auch nochmal so eine Krankheit, das ist aber ein anderes Thema. Würde ich auch fast spannend finden, Lukas, mit dir darüber zu reden. Das ist halt so ein bisschen dieses Busy-Sein, dieses Beschäftigt-Sein, weil das natürlich auch viel mit Konsum hat und mit diesem, ich möchte dazugehören. Aber das ist halt tatsächlich auch ein Teil, der auch eine suchtähnliche Struktur hat, ne? Von wie geht's dir?
So Stress als genau. Statussymbol und so.
Genau, das gehört genau in diese gleiche Dynamik von Stress als Statussymbol. Wie geht's dir? Ich arbeite viel, ist dann halt die Statusbeschreibung, also gut. Ne, ist halt auch genau dieser Rausch, ne? Ja, müssen wir nicht drüber reden.
Also wir gehen ja jetzt schon in eine relativ hohe Minutenzahl hier, mit unserem tollen Gast. Ganz grundsätzlich kann man ja sagen,
das letzte Wort, oder?
Ja, unbedingt, ja, unbedingt. Es gibt ja zwei Bewegungen, die wir anstreben können. Ich wollte noch ganz kurz eine Sache hinzufügen, weil ich ja meinte, Politik muss sich verändern. Ich bin gar nicht dafür, dass es eine Veränderung von unten gibt. Ne? Nur falls das so rübergekommen wäre. Also der Einzelne sollte unbedingt auch seine Verantwortung wahrnehmen. Nur finde ich, muss man auch gucken, dass man Politik stärker in die Verantwortung bringt. Die haben sie nämlich.
Mhm, ja.
Und das macht uns das Leben auch leichter.
Ja, und teilweise können wir es auch gar nicht uns angucken, weil einfach so viel Greenwashing passiert. Da müssen wirklich institutionelle Gremien müssen da eingeschaltet werden und Verantwortliche müssen installiert werden, die sagen, nee, wir passen hier genau auf, dass eben dieses Greenwashing nicht passiert, wie es zum Beispiel passiert bei diesem... ich weiß gar nicht, wie das Label heißt, Fair Fishing, wer Seaspiracy die Doku gesehen hat, da gibt es dann so Labels, die verteilt werden, die überhaupt nicht überprüft werden und es gibt einfach keine faire Fischerei. Die große Fischerei ist immer ganz unfair.
Grundsätzlich, ja. Das macht keinen Sinn.
Und, Und da müsste es halt von politischer Seite einfach jemanden geben, der sagt so, sorry, also wir erkennen euch einfach das Recht ab, dieses Label zu benutzen, weil wir es nicht überprüfen können, es tut uns furchtbar leid. Oder ihr installiert von mir aus, macht ihr Kameras und schickt uns immer ein Video von eurer gesamten Fahrt, das wir überprüfen können. Und dann überprüfen wir es auch, wo ihr gewesen seid, wie viel ihr da, und dann müsst ihr uns genau Rechnung geben, wie ihr das gefangen habt, was ihr da gefangen habt. Also das heißt, das nur dazu. Das heißt, wir können sagen, es müsste eine, und die gibt es ja auch schon, das ist ja auch das Tolle, es gibt immer eine Stärke, eine große wachsende Bewegung von der Bevölkerung, die sagt, okay, wir müssen was verändern. Und jeder Einzelne sollte das tun. Wir brauchen eine Veränderung in der Bildung, wir brauchen eine Veränderung in der Erziehung. Wir müssen miteinander reden, so wie wir das tun. Ich glaube, wir müssen im Einzelnen bei der Familienfeier miteinander reden, genauso wie wir es eben im Großen tun. Und Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, müssen in der Öffentlichkeit über diese Themen in die Öffentlichkeit bringen. Wir sollten alle ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Essen eine politische Sache ist. Wir sollten alle verstehen, dass Essen Ökologie unfassbar bedingt und Einfluss darauf hat.
Das haben wir gar nicht genug hervorgestellt eigentlich. Wir reden über Handys und so und vergessen, dass ein Burger mehr Wasser verbraucht als eine Produktion vom Handy, T-Shirt oder Hose, alles zusammen.
Ja.
Ein Burger, also das nochmal aufzuwerten.
Ja. Ja, ist unfassbar.
Tiere essen ist das Schlimmste, was wir unserem Planeten antun. Wenn du das aufhörst, kannst du monatelang duschen, ohne Ende.
Ja.
Und kommst nicht mal an den Wasserverbrauch ran. Also nur, dass man dem Thema auch kurz stimmt.
Unbedingt, gerade auch, wenn wir World Overshoot Day nochmal betrachten, was ja mein Ausgangspunkt war, dass ich überhaupt auf diese Folge gekommen bin. Natürlich sind wir mega am Overshooten, indem wir diesen Fleischkonsum nicht genügend, und der geht ja glücklicherweise ein bisschen runter, und sogar die schlimmen Fleischproduzentenmarken kapieren jetzt, dass der Trend, also da hat ja der Konsument schon eine große Veränderung bewirkt. Dass jetzt plötzlich die Schweine Horror-Szenarien produzierenden Leute sagen, okay, ja, wir machen zwar weiter Horror, aber ein bisschen weniger, immerhin. Ja, es gibt jetzt eine Veränderung und auch das Verständnis, dass es gar nicht so viel mit Verzicht zu tun hat, weil der Geschmack einfach so nah rankommt von den Ersatzprodukten. Also das heißt, und natürlich ist das Allerwichtigste aber in der Veränderung, die wir haben, und die müssen wir auch in der Medienlandschaft sollten wir die haben. Also wir brauchten halt dringend eine große Veränderung in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wir brauchen auch eine große Veränderung in der Art und Weise, wie Debatten geführt werden. Also alleine wenn ich an politische Sendungen denke, ja. Wie die Leute da, als Leute reden halt selten über, was wirklich los ist. Was wir als Schauspieler immer den Untertext nennen, also sozusagen das, was unten drunter mitschwingt, ist dann viel eher, dass wenn da jetzt Parteipolitiker über zum Beispiel eine ökologische Schwierigkeit oder eine Humankatastrophe wie einen Krieg reden oder ein Großfeuer oder oder sowas wie eine große Flüchtlingsbewegung, bei der viele Leute umkommen, dass dann ganz viel nicht darüber gesprochen wird, wie die Situation in den Griff zu bekommen ist und wie vor allen Dingen dem Rechnung getragen werden kann, was für Schicksale da passieren, wird dann viel eher darüber geredet, in dem Bewusstsein, dass man sich selbst gut darstellen möchte, weil man die nächste Wahl gewinnen möchte. Oder weil man halt jetzt gerade Bock hat, den anderen fertig zu machen, weil er nicht in der gleichen Partei ist. Und da müsste es auch einen ganz anderen Geist haben. Ich habe immer so die Idee, man müsste eigentlich mal diese ganzen Leute einladen, aber vor der Aufzeichnung 8 Stunden wirklich Gesprächskultur erstmal praktizieren, was es heißt, zuzuhören, den anderen wahrzunehmen und wirklich über die Sache zu sprechen und vielleicht ein Seminar machen, wie man miteinander gut besser umgehen kann und vor allen Dingen die Sache nochmal tatsächlich beleuchten und vielleicht einen Betroffenen einladen, der denen was erzählt, bevor sie dann in diese Sendung gehen, dass sie dann nicht mehr in der gleichen enthobenen Art und Weise sprechen könnten, wie es ist. Also das heißt, wir bräuchten auch andere Vorbilder in den Medien. Das wären jetzt so die Ideen, die ich hätte, was man machen könnte. Und ich würde ganz gerne noch, zum einen würde ich gerne von dir wissen, was deine Ideen wären für eine Veränderung, was dir am wichtigsten wäre und dass wir vielleicht nochmal gemeinsam überlegen können, wir alle drei, was wir so an Inspirationen haben von, also ich hatte jetzt schon ein Buch, hatte ich schon mal gesagt, aber vielleicht Filme oder Bücher. Genau. Und ich glaube halt noch als letztes jetzt, das Wichtigste ist, dass wir alle gucken, dass wir uns selbst näher kommen, um dann wirklich und authentisch mit anderen anders umgehen zu können. Hm. Ja.
Ja, also ich denke, weil du hast auch am Anfang gesagt, so jeder ist irgendwie, es bleibt immer so viel beim Konsumenten hängen, wenn es um Konsum geht. Ne? Ja, da musst du halt einfach deinen Konsum einschränken oder so und nicht so viel um Politik. Das stimmt und da sehe ich auch die erste Lösung, das hatte ich schon gesagt, die Frage ganz banal, wenn du vorm Regal stehst, oder wenn du im Internet irgendwas kaufen willst, brauche ich das wirklich oder will ich das gerade nicht? So, wenn man das ganz banal, das kann man sich stellen. Das ist easy, verbraucht kaum Energie. Und meistens ist die Antwort, nein, krass, ich kann die Kohle einfach sparen. So, dann als nächstes kann man, wenn man selber auch aus dem Tross austreten will, einfach ins Sein kommen und weg von diesem Haben. Das ist aber nicht so einfach, weil man jeden Tag ans Haben erinnert wird, von Werbung, von Strukturen, in denen wir auch schon leben, beim Job, überall. Das ist nicht so einfach. Und deshalb hat man oft das Gefühl, ja, ich als Einziger kann ja nichts ändern. Also natürlich, klar, Plastik einsparen, Ernährung umstellen, eher pflanzenbasiert, um da ganz viel CO2 und Wasser einzusparen, um dem Planeten, unseren Urenkeln, was Gutes zu tun quasi. Das ist aber auch sehr kompliziert, weil die Strukturen, in denen wir leben, noch nicht danach ausgerichtet sind. So, und deshalb glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, niemals denken, ich kann ja nichts ändern, sondern sich engagieren, vielleicht sogar in lokaler Politik, bei Vereinen, Fridays for Future, sieht man hat vielleicht das Gefühl, naja, was bringt es denn? Es bringt, dass die Leute erstmal sehen, oh, da gibt es Leute, die denken wie ich, oh, das ist ein wichtiges Thema. Und als letztes waren sie jetzt vor Gericht. Das hat sogar so teilweise dem Recht gegeben und hat gesagt, stimmt, so wie wir das gerade machen mit der Umwelt, schützen wir die nächsten Generationen nicht. Das ist quasi verfassungswidrig teilweise. Also hat auch diese Bewegung von vielen kleinen einzelnen Menschen dazu geführt, dass eine große Sache verändert wurde. Und das Verhältnis von Aufwand und Nutzen ist da wirklich sehr, sehr schön, während wir uns abkrepeln mit ich versuche mein Leben jetzt umzukrempeln, ich versuche kein Plastik mehr zu verbrauchen, kann sehr, sehr anstrengend sein. Der Nutzen ist aber halt nur für ein Leben. Und wenn du einfach auf eine Demo gehst und wenn du dich informierst, wenn du vielleicht Glück hast, weil deine Eltern dich erziehen und du da schon irgendwie sagst, das ist ganz toll, und dann kannst du dich engagieren bei einer Sache, egal wie klein, am Ende wird es ein Riesending. Wenn wir uns zusammentun, können wir Großes bewegen und wie man sieht, tun wir das auch. Und am Ende hilft es halt der fucking Welt, weißt du? Also es ist noch was Gutes auch noch. Es ist ja nicht irgendwas Schlechtes, über was wir hier reden. Also niemals denken, das bringt nichts, wenn ich jetzt was verändere. Wir reden gerade darüber, weil wir einfach nur drei Menschen sind, die das im Kopf haben. Dann hören das andere. Und diese Kettenreaktion, die ist da. Auch wenn man sie nicht sieht oder anfassen kann, die ist da, die passiert jede Sekunde, so wie jede Sekunde Tausende von iPhones hergestellt werden.
Punkt. Ja, schönes Schlusswort. Ja. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen, vielen Dank, Lukas, dass du da gewesen bist. Also, meine Damen und Herren, Lukas Reiber, Vielen lieben Dank.
Das war mein erster Podcast.
Ja.
Ja. Nein, es war uns wirklich eine große Freude.
Sehr große Ehre.
Ja. Und wir hoffen, dass ihr da wieder was mitnehmen konntet, was draus. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns Feedback gibt über Instagram, sind wir zu finden. Entweder
folgt Lukas auf Instagram
oder Facebook. Folgt Lukas auf Instagram und folgt uns.
Die Welt und wir.
Die Welt und wir, genau. Oder ihr folgt Anna. Da findet ihr auch noch andere tolle Beiträge, wenn es darum geht, ein bisschen mehr auf Inneres zu gucken.
Oder Steffen Roth.
Genau. Da gibt es manchmal sinnvolle Dinge, manchmal gibt es lustige Dinge. Ja, und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid, dabei gewesen seid und freuen uns vor allen Dingen, dass wir uns so schön mit dir unterhalten konnten, Lukas. Vielen Dank. Ja.
Vielen lieben Dank. Bleib noch ganz kurz
hier. Danke euch.
Wir enden mal kurz.
Bis dann. Ciao.
Ciao.